Als Kind, da hat man ja in der Weihnachtszeit eigentlich nur ein ganz besonderes Ziel, und zwar man möchte auf der Karriereleiter ganz nach oben steigen. Und die Karriereleiter in der Weihnachtszeit heißt, wenn du Maria oder Josef bist, dann hast du es geschafft. Und bis man dann mal so weit gekommen ist, um im Krippenspiel mitzuspielen, gibt es ja so mehrere Stufen, die man durchlaufen muss. Das fängt damit an, dass man so, wenn man gerade so vielleicht laufen kann, dann darf man ein Schaf oder ein Engel sein. Das ist immer so ein bisschen auch geschlechtlich geordnet. Die Engelchen machen sich dann schön in weißen Kleidchen und die Hirten, die Schafe werden dann in Schafsfelle gepackt. Bäh sagen, das kriegt jeder noch hin, ohne großen Text auswendig zu lernen. Dann die nächste Stufe ist, ich glaube, das ist passend, dass das so die erste Rolle mit Text ist, eine super deutsche Rolle, Einwohner von Nazareth. Die müssen nämlich nichts anderes machen, als da stehen, wenn der Römer kommt und dann, was soll das denn? Und erst mal meckern, die da oben, was haben die sich denn schon wieder ausgedacht? Also so eine richtig urdeutsche Rolle, auch wenn sie eigentlich in Nazareth spielt. Dann kommt ähnliche Rolle, der Wirt in Bethlehem, der einfach nur sagen muss, hier ist nichts mehr frei, geht weiter. Dann gibt es noch den Wirt in der etwas erweiterten Form, Wirt mit Sternchen, der darf dann sagen, mein Stall ist frei, da könnt ihr hinziehen. Dann kommt Hirte, dann die Weisen, Verkündigungsengel und ganz oben auf der Liste dann natürlich Maria und Josef, dann hat man es geschafft. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich an meine Krippenspiel-Vergangenheit zurückschaue, die Rolle, die ich am meisten gespielt habe, war Hirte. Und das liegt auch daran, dass die Hirten besonders beliebt sind, weil man dann endlich mal diese ganzen alten Lumpen aus dem Keller auftragen kann. Noch irgendwie die Mäntel und Sachen von Opa, sonst noch wen, den keiner mehr kennt, so ein Hut, ein richtig ordentlicher Knüppel und dann sitzt man da in viel zu großen Klamotten am Feuer und hält irgendwelche Binsenweisheiten, bis der Engel auftritt. Die Hirten, Männer, die in der Weihnachtsgeschichte eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, dieses Hirtenbild aus den Krippenspielen hat uns ja alle geprägt. Von daher sind diese Hirten, die ich heute Morgen hier mal aufgestellt habe, nicht ganz so passend, aber sie passen halt zu unserem Thema Weihnachtsmänner. Sie sind etwas kleiner geraten als der Josef, aber sie sind immerhin eine Gruppe. Ob es jetzt fünf waren oder sechs oder drei, ich weiß es nicht genau, aber zumindest sind die, die wir uns heute anschauen, mehr als der Josef. Männer, die uns auch helfen, die Weihnachtsgeschichte neu und tiefer oder anders zu verstehen. Denn wenn du heute hier bist, ist es ja keine Voraussetzung, wir haben das beim letzten Mal schon gehört, dass du all das verstehen musst, um was es an Weihnachten geht, dass du auch all das gleich bejahen musst, um was es an Weihnachten geht. Du darfst dir das anschauen, auch mit deinen Fragen heute Morgen auch hier sein, deine Erwartungen mitbringen, die du an Weihnachten hast, die vielleicht auch ganz anders sind als die deines Nachbarn. Aber das macht nichts, denn dann bist du heute Morgen voll in der Geschichte mit drin, wenn es um die Hirten geht. Und ich lese uns die bekannte Geschichte aus der Weihnachtsgeschichte, den Teil Lukas 2, die Verse 8 bis 20. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten untereinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Hirten, wenn Gott in dein Leben spricht, und dazu heute Morgen auch drei Gedanken. Zunächst einmal geht es um Erwartungen, die ich habe. Erwartungen haben mit dem Advent zu tun, oder andersrum gesagt, Advent hat mit Erwartungen zu tun. Advent, lateinisch für Ankunft, und wenn man auf eine Ankunft wartet, hat man ja auch die Erwartung, dass da was kommt. Also Ecki hat ja gerade schon das Beispiel Bahn genommen. Es ist mittlerweile ja nicht mehr das allerbeste Beispiel, wenn es um Erwartungen geht. Also klar, steht vielleicht auf diesem Zettel was von einer Ankunft, aber gerade hier bei der Taunusbahn wissen wir ja, dass das mit der Ankunft immer so eine Frage ist. Das ist ja eher Lotterie mittlerweile, ob jetzt ein Zug kommt oder ein Bus oder beides oder nichts. Aber eigentlich wäre diese Erwartung ja da. Oder wenn du darauf wartest, dass jemand zu Besuch kommt, vielleicht jetzt zu den Weihnachtstagen, dass du weißt, Leute aus der Familie kommen, dann hast du die Erwartung, sie werden auch irgendwann da sein. Kinder warten vielleicht noch auf den Nikolaus oder so, der dann kommt und die Geschenke bringt. Also es hat immer mit Erwartungen zu tun. Und auch die Menschen in der Weihnachtsgeschichte leben ja in einer absolut erwartungsvollen Zeit. Diese Zeit um die Zeitenwende, das Jahr Null, war extrem von solchen Hoffnungen geprägt. In Israel gingen ständig die Nachrichten herum, dass da Leute aufgetreten sind, die jetzt der Messias sein wollten. Es gibt ganz viele Quellen, die davon berichten, dass da jetzt Leute sind, die Befreiung bringen wollten, die die Römer aus dem Land treiben wollten. Und diese Hoffnung, dass Gott jetzt endlich eingreifen wird, die war da. Er hatte das ja angekündigt. Zwar vor langer Zeit schon, aber bis jetzt war noch nichts passiert. Und es gab dann ja mal einzelne Hochphasen, manchmal aber auch wieder diese Zeiten, wo Israel unter einer anderen Macht stand. Und wie gesagt, diese Hoffnung darauf, dass da was passiert, dass Gott eingreift nach über 400 Jahren, in denen er geschwiegen hat, 400 Jahre seitdem das letzte Buch im Alten Testament sozusagen geschlossen hat, wo Gott dem Propheten Maleachi seine Botschaft mitgeteilt hat. Und danach ist 400 Jahre Stille. Gott spricht nicht mit seinem Volk. Und jetzt irgendwie war diese Hoffnung ganz stark im Volk da. Aber die Frage ist ja, welche Erwartungen hatten die Hirten? Welche Erwartungen hatten solche Männer? Das Leben der Hirten hatte ja einen ganz normalen, einen ganz klar geregelten Ablauf, der vor allen Dingen von den Schafen bestimmt war, wann die zu fressen haben wollten, wann die versorgt werden mussten. Es war kein leichtes Leben, aber diese Routine gab ihnen irgendwie Sicherheit. Und ich weiß nicht, welche Vorstellung du von den Hirten hast. Ich wollte eigentlich ein schönes Bild mitbringen, was ich mal in einer Kirche gefunden habe, aber leider habe ich kein gutes Bild von diesem Kirchenbild gefunden. In der Kirche in Ludwigslust, da ist so ein riesen Altarbild und da sitzen die Hirten unter einer wunderbaren deutschen Eiche. Also so richtig, wie man sich das in Bethlehem vorstellen muss, sitzen da in wunderbarer Lagerfeuerromantik. Und ich glaube, dieses Bild haben wir ja auch im Kopf, so heimelige Atmosphäre, Schnee, vielleicht sogar noch einen Glühwein, den die gehabt haben. Und also es muss Schnee auf jeden Fall gelegen haben, sonst passt das mit diesem Bild nicht. Dann gibt es aber andere, die dann sagen, nee, das passt überhaupt nicht. Die Hirten, die standen ja mit einem Bein im Knast. Also das waren die rauesten Männer, die es überhaupt gab. Die hatten immer das Schwert dabei, locker sitzen, raue Männer, raue Sitten. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen dieser weihnachtlichen Romantik und diesem absoluten Rauen. Die Hirten sind ja in der Bibel eigentlich angesehene Leute. Also wenn man mal sieht, wer alles als Hirte geschildert wird, wie viele von den Helden der Bibel irgendwie mal Hirten gewesen sind. Mose, David und selbst Gott wird ganz oft als Hirte dargestellt. Da kriegt man irgendwie so dieses raue Denken gar nicht so mit unter einen Hut. Aber natürlich gehört zu ihrem Job auch, dass sie rau sein mussten. Sie waren nämlich ja gar nicht die Besitzer von den Herden, die sie versorgt haben, sondern sie haben die nur gepachtet. Und wenn da was passiert mit den Schafen, dann war es ihr Geld, was dafür draufging. Sie mussten für die Schafe bezahlen und natürlich waren sie dementsprechend ausgebildet und ausgerüstet, um gegen wilde Tiere zu kämpfen oder eben auch gegen Räuber sich zu verteidigen. Deswegen auch oftmals Messer oder Schwert in Gewand mit dabei getragen. Und natürlich waren sie jetzt vielleicht auch nicht die wohlriechendsten Leute, weil wer den ganzen Tag mit den Schafen unterwegs war, der wird wohl auch ein bisschen nach Schafstall gerochen haben. Sie waren definitiv nicht die Mitte der Gesellschaft und hatten wohl auch keine besonders hohen Erwartungen. Denn das wichtigste Ziel war ja, von Tag zu überleben. Wieder einen Tag zu schaffen, wo kein Schaf verloren geht. Und bei der ganzen harten Arbeit ist ja auch die Frage, wie viel kann man da überhaupt noch über irgendwelche Retterfiguren, Messiasse und sonstige Helden nachdenken? Und angesehen in religiösen Fragen waren die Hirten sowieso nicht. Warum sich dann auch noch mit religiösen Themen beschäftigen? Das sollen mal die anderen machen, die Frommen, die sollen sich damit auseinandersetzen. Vielleicht sogar mit dieser pessimistischen Idee ausgestattet, die unser alter Bundeskanzler mal gesagt hat, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Es ist auf jeden Fall klar, zu solchen Leuten spricht Gott ganz bestimmt nicht. Und hier nehmen wir einen Moment Abstand und treten mal aus dieser Geschichte von damals heraus und schauen mal in unser Leben, in unseren Advent 2024. Adventszeit ist ja auch eine Erwartungszeit, nach wie vor noch, wie auch immer diese Erwartung aussieht, vielleicht die Erwartung von großem Stress, der auf dich wartet, Erwartung von Chaos über die Weihnachtstage. Hier in der Gemeinde singen wir erwartungsvolle Lieder, wie soll ich dich empfangen, haben wir gerade eben schon gesungen. Und ich weiß nicht, welche Erwartungen du sonst noch so auf dem Weg nach Weihnachten, zu den Feiertagen hin hast. Rechnest du damit, dass Gott in dein Leben eingreifen kann? Wo würdest du dich einordnen? Eher so auf der hoffnungsvollen Seite? Erwartungen, dass sich was tut an den Baustellen, an denen du schon seit Jahren arbeitest, an Themen, an denen du dich abackerst, vielleicht auch in dem ganzen Thema Gemeinschaft und Versöhnung, was uns dieses Jahr bewegt, dass da noch Schritte nach vorne gehen, dass es noch klappt, sich zu versöhnen. Veränderungswünsche, Verletzungen, die da sind und du hoffst und erwartest und bist da positiv gestimmt, dass da noch was heil werden wird. Gott kann eingreifen. Oder gehörst du eher zur realistischen, pessimistischen Seite, die darüber nachdenkt und sagt, eigentlich habe ich nicht mehr viel zu erwarten. Ich mache mir da auch keinen großen Kopf drum. Warum soll denn dieses Jahr, ausgerechnet dieses Jahr, die Adventszeit so viel anders laufen als sonst? Wenn ich keine zu hohen Erwartungen habe, dann ist die Fallhöhe auch nicht so hoch. Oder du versteckst dich hinter Bitterkeit, hinter Zynismus, Sarkasmus, lächelst das alles noch irgendwie so müde weg. Wird sowieso nicht das Richtige gesagt, was eigentlich mal dran wäre, der richtige Fokus gelegt. Was will man eigentlich noch erwarten in diesen Tagen? Vielleicht auch, was will man hier noch erwarten in der Gemeinde? Und wenn du an Weihnachten denkst, dann hoffst du einfach nur, dass es bloß keinen Ärger gibt dieses Jahr unterm Baum, dass du die Feiertage irgendwie überlebst. Kennt ja den ganzen Ablauf schon, wie das ist. Den einen Tag zu dem, den anderen kommen die. Kartoffelsalat und Würstchen, der Karpfen dann und dann noch ein Hirsch und keine Ahnung, der Truthahn und was alles noch ist. Und dann sitzt du am 27. in deinem Sessel, guckt oben vielleicht noch so ein Hähnchenschenkel raus. Du döst vor dich hin und sagst, ich habe es mal wieder geschafft. Das war Weihnachten 2024. Irgendwie ist es gut gelaufen. Und ja, diese Erwartungen zu den Feiertagen, die gibt es in der frommen Variante oder auch in der nicht frommen Variante, also mit oder ohne Gott. Menschen, die nicht an Gott glauben, haben vielleicht Erwartungen, dass es irgendwie ein tolles Fest wird, dass es tolle Geschenke gibt, aber an Gott haben sie ja keine Erwartung. Warum soll der denn irgendwas in ihr Leben sprechen? Keine Erwartung an Weihnachten, aber ich glaube tatsächlich, dass wir als Christen gar nicht so weit davon weg sind, weil für uns das oftmals auch alles so traditionsbeladen ist, dass wir das nur noch so abspulen, das Weihnachtsprogramm, und gar nicht mehr damit rechnen, dass noch irgendwas passiert. Du besuchst jahrzehntelang den Weihnachtsgottesdienst, kannst vielleicht die Lieder schon auswendig, mehr als auswendig, aber da ist keine Hoffnung, dass irgendwas ist. Vielleicht bist du interessiert am Glauben, aber was soll man da erwarten? Weihnachten, jedes Jahr das Gleiche. Vielleicht sind dir die Hirten in dem Moment sehr nah. Keine religiösen, keine besonders frommen Typen, keine großen Erwartungen, auch keine Qualifizierung dafür, die Ersten zu sein, die die Botschaft von Weihnachten hören. Und trotzdem kommt die Botschaft gerade zu ihnen. Und zwar eine Botschaft, eine Nachricht, die jedem gilt. Es ist ja eine verrückte Situation, die uns da in der Weihnachtsgeschichte über den Weg läufst. Und natürlich, wenn du Krippenspiel erfahren bist und vielleicht so wie ich ein hirtenerfahrener Krippenspieler bist, dann lockt dich das auch nicht mehr hinterm Ofen hervor. Dann kennst du tausend Darstellungen dieser Szene, wie das ist. Die Hirten sitzen da und plötzlich geht, wenn es noch Licht, irgendwie das Licht an und dann steht der Verkündigungsengel da. Und wenn es nicht vielleicht gerade diese Geschichte von den Herdmanns ist, wo das ein bisschen mehr mit Pep kommt und hey, euch ist der Heiland geboren, dann ist es ja so schön getragen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Schön im Lutherdeutsch. Aber es ist doch tatsächlich eine verrückte Situation. Also, wenn ich mir es wirklich vorstelle, ich sitze im Halbdunkeln irgendwo auf der Wiese, es ist kalt, ganz egal, ob Sommer oder Winter war, aber es ist wahrscheinlich nicht das Wetter, wo man unbedingt draußen sitzen wollte. Und auf einmal geht da ein Scheinwerfer los, der wahrscheinlich noch viel heller ist, als wenn wir hier vorne alles anreißen an Beleuchtung und strahlt und da spricht aus diesem Licht heraus eine Stimme. Ich glaube, die haben ganz schön Puls gehabt. Und wussten nicht, was das jetzt auf einmal heißen soll. Gott erscheint hier auf dem Feld, im stinknormalen Alltag, da spricht Gott. Und nicht im Tempel, nicht in der Synagoge, bei den Hirten, die nicht damit gerechnet haben. Und der Start der Botschaft lautet: Fürchtet euch nicht oder ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und klar ist es logisch, dass dieser Anfang bei der Botschaft kommt. Es ist ja oft, wenn Gott mit Menschen spricht, dass das das Erste ist, was er sagt, weil die Menschen merken, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht wie, wenn das Telefon klingelt und Tante XY ist dran, da muss ich mich in der Regel nicht fürchten, sondern freue ich mich vielleicht. Aber wenn Gott plötzlich mit mir spricht, das ist eben nicht alltäglich. Gott kommt nicht einfach mal so in die Welt. Er spricht nicht einfach mal so mit Menschen. Und diese Botschaft, fürchte dich nicht, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich glaube, sie war damals angemessen, sie passt aber heute ganz genau noch so in unsere Zeit. In einer Zeit, die uns ja in unterschiedlicher Weise Angst machen kann. Also wenn man sich abends die Nachrichten anschaut, wenn man in die Zeitung guckt, da ist genügend Gründe, um Angst zu haben. Angst vor dem, was kommt. Krieg, Terror, Krankheiten, finanzielle Nöte, wirtschaftliche Nöte, Durcheinander in der Politik. Und dann die großen Themen, dann aber vielleicht auch noch die ganz kleinen Fragen nach der persönlichen Zukunft, nach der Situation in der Familie, die Auswirkungen, die das ganze Große auf mein Kleines hat. Wie sieht es mit dem Arbeitsplatz aus? Wie geht es eigentlich alles weiter? Vielleicht auch die Perspektive, wie geht es eigentlich im neuen Jahr weiter? Wie wird das werden? Angst vor den Weihnachtstagen. Was ist, wenn die Tage nicht so werden, wie ich es mir erhofft habe? Wenn es Streit unterm Baum gibt? Angst vor Einsamkeit, wenn alle von Familienzeit reden, aber du bist alleine, keiner kommt. Fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft, die am Anfang der guten Nachricht von Weihnachten steht. Aber vielleicht auch eine gute Nachricht, die für dich am Anfang von der Weihnachtszeit steht, wenn du dich fragst, ja, was wäre denn, wenn Gott wirklich in mein Leben sprechen würde? Was wäre denn, wenn Weihnachten dieses Jahr mich mal von dem Sessel runterreißt und ganz neu packt, was das heißt? Was hat das für Auswirkungen? Was sagen die Freunde? Was sagen die Kollegen? Was sagen die Nachbarn? Was sagt meine Familie dazu, wenn ich plötzlich sage, wir machen mal was anders? Wir machen es mal anders. Wenn ich merke, bei mir ist was anders geworden, Jesus ist mir wirklich begegnet und nicht nur in Form von einer Krippenfigur. Fürchtet euch nicht, nichts soll euch von der Botschaft abhalten. Gott hat eine Nachricht für die Hirten, aber eben auch eine Nachricht für dich, für uns, eine gute Nachricht. Und diese Nachricht ist, der Retter, der Heiland ist geboren. Für dich, für uns, für alle. Und nein, das heißt nicht, dass jetzt auf einmal alle Probleme weg sind, dass jetzt mit einem Schlag alles in Ordnung ist, dass Gott eingreift, dass er schnipst und alle leben nur noch auf der Sonnenseite des Lebens. Nicht alles ist gut. Die Hirten sitzen ja immer noch auf dem Feld. Und sie gehen auch am Ende der Geschichte wieder zurück aufs Feld. Der Heiland ist geboren, aber ja ganz klein. Als kleines Kind, als Baby. Er kommt aber nicht sofort als große Superman-Gestalt. Er kommt mitten in die Welt. Er wird Teil davon auf dem ganz normalen Weg, wie Menschen auf diese Welt kommen. Als Kind in Windeln gewickelt, wie jedes andere Kind. Und diese Woche las ich in einer Andacht, wo jemand sagte zu den Windeln, wenn wir singen, die reinlichen Windeln, das wird nicht lange so gewesen sein. Ein ganz normales Kind und kein typisches Superheldenkostüm, das hätte man doch anders erwartet. Aber dieses kleine Kind, Gott auf Augenhöhe. Wie gesagt, Gott kommt nicht, um von einem auf den anderen Tag alle Probleme wegzunehmen, aber er kommt, um Stück für Stück im Großen alles in Ordnung zu bringen. Denn Gott ist es nicht egal, was in dieser Welt läuft. Gott ist nicht egal, wie es dir geht. Jesus ist der Heiland. Und das ist ja so ein alter Begriff, aber wir merken, dass da was drinsteckt, und zwar dieses Wort Heil. Wieder heil machen, ganz machen, wiederherstellen. Gott macht heil, was kaputt ist. Der Engel verkündigt die große Freude. Die Angst vor der Begegnung mit Gott muss jetzt nicht mehr sein, sondern es ist Freudenzeit, weil Gott auf Augenhöhe kommt, weil Gott wieder das möglich macht, was ganz am Anfang der Zeit möglich war. Menschen und Gott können wieder miteinander auf Augenhöhe unterwegs sein. Da ist die Trennung, kann überwunden werden. Gott selbst schlägt die Brücke zu den Menschen. Gott ist es so wichtig, dass die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung kommt, dass er den ersten Schritt auf uns zumacht. Und was immer dich in deinem Leben belastet, was immer vielleicht du jetzt auch dir schon überlegt hast, was Dinge sind an Erwartungen, die dich vielleicht stoppen im Vorangehen auf Weihnachten, Gott kommt zu dir, auch in diese Situation hinein. Jesus kommt zu dir zu Weihnachten. Er stellt die Maßstäbe auf den Kopf. Und wenn die Botschaft damals zu den Hirten kam, dir, euch ist heute der Heiland geboren, dann gilt sie auch heute, nicht nur damals, sondern auch heute. Und zwar ganz egal, mit welchen Erwartungen du kommst. Ob du schon voll im Weihnachtsmodus bist und dich freust und es gar nicht erwarten kannst, oder ob du resigniert über Weihnachten und diese Welt und alles nachdenkst. Gott kommt zu dir. Weihnachten geht alle an. Und Weihnachten erfordert noch etwas von uns, und das ist das Dritte, was uns die Hirten als Weihnachtsmänner sagen, eine Antwort, die jeder geben muss. So schnell, wie es da auf dem Hirtenfeld hell geworden ist, ist das Licht auch wieder aus. Die Engel haben noch schnell ihr Konzert gegeben und dann sind sie weg. Die Hirten sitzen da und ich vermute, da werden sich manche die Augen gerieben haben und gefragt haben, ganz ehrlich, war das eigentlich gerade echt? Vielleicht haben sie sich gekniffen. Vielleicht hat einer überlegt, ob da in der Flasche was Falsches drin war, in dem Trinkhorn, was sie dabei hatten. Und dann sind sie aber übereingekommen und haben gesagt, das muss wohl gestimmt haben. Und trotzdem dieses Zweifeln und Überlegen, war das denn wirklich wahr? Was heißt denn das jetzt? Was machen wir jetzt? Für die Hirten stand ja einiges auf dem Spiel. Jetzt einfach zu sagen, wir gehen jetzt hier vom Feld weg, wir laufen mal nach Bethlehem, lass die Schafe da auf der Wiese stehen. Da gab es keinen Wolfschutzzaun. Und die Frage war, was ist denn, wenn wir zurückkommen? Sind dann von den 100 Schafen noch 99 da oder nur noch das eine, weil 99 verloren gegangen sind? Was machen wir jetzt? Und es kribbelt irgendwie, die Neugier ist geweckt und sie machen sich dann auf den Weg, sie entscheiden, ja kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Und sie gehen los und sie finden es genau so, wie es der Engel gesagt hat. Maria und Josef, das Kind in der Krippe liegen, der Retter ist da. Und obwohl dieser Retter noch nichts gemacht hat, das Kind liegt da in der Krippe, wird vielleicht so ein bisschen vor sich hingebrabbelt haben, aber ich vermute eher geschlafen, und es ist nichts passiert. Und die Hirten gehen verändert aus dem Stall wieder zurück in den Alltag. Sie können nicht schweigen. Am Ende des Berichtes heißt es ja, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört haben. Und schon vorher, sie erzählen allen, die sie treffen, was da los gewesen ist, was da passiert ist, was das heißt. Ihre große Begeisterung steckt alle an, auch wenn die Leute wahrscheinlich einen Großteil nicht verstanden haben oder das gar nicht glauben konnten. Und dann sind die Hirten auf dem Feld und dann verschwinden sie im Dunkel der Geschichte. Sie tauchen nicht nochmal irgendwo auf. Sie stehen nicht noch mit am Kreuz oder sind bei der Hochzeit zu Kana mit zu Gast oder was auch immer. Sie tauchen einfach nicht mehr auf. Sie waren immer noch Hirten. Sie haben wahrscheinlich immer noch nicht sonst viel von Jesus mitbekommen. Und trotzdem waren sie die Ersten, die gehört haben und die Ersten, die diesen Schritt zu Jesus gewagt haben, die sich wirklich auf den Weg gemacht haben, die vertraut haben und losgehen. Alle Zweifel, alle Unmöglichkeiten werden zur Seite gelegt. Entscheidend ist, dass sie losgehen, dass sie diesen Schritt ins Ungewisse wagen. Sie hätten auf dem Feld sitzen bleiben können und sie hätten da weiter diskutieren können darüber, ob es Engel überhaupt gibt und was das alles sein kann und überhaupt und hin und her. Und dann hätten sie es verpasst. Aber sie sind losgegangen, sie haben es ausprobiert. Und ich glaube und bin überzeugt, dass uns das auch heute so eine wichtige Lektion mit auf den Weg gibt. Diese Weihnachtsmänner, die Hirten, sie machen was deutlich. Denn wie immer du dich dieses Jahr Weihnachten näherst, was auch immer dich bewegt, diese gute Nachricht von Weihnachten, sie gilt auch dir. Ja, auch dir ist ein Retter geboren. Zwar nicht heute, sondern damals, aber das hat bis heute Auswirkungen. Gott kommt dir entgegen, er stellt sich zu dir. Und es wird deutlich, auch dir hat Gott an Weihnachten noch was zu sagen. Auch zu dir will er sprechen, auch dir will er seine große Liebe ganz, ganz deutlich machen. Was das heißt, Gott kommt auf die Erde zu dir, um dich zu retten. Weihnachten muss also nicht so laufen wie die letzten 20 oder 50 Jahre. Weihnachten kann dieses Jahr anders werden. Vielleicht fängst du ganz konkret an, Gott zu suchen an diesem Weihnachtsfest. Und du musst dafür nicht nach Israel fahren, um ihn dort zu suchen, sondern du musst auch nicht alles verstanden haben. Du darfst es ihm einfach sagen. Jetzt, hier auf deinem Stuhl, nachher, am 24. abends beim Weihnachtsbaum, oder auch im nachweihnachtlichen Fresskoma, wenn das dann noch geht. Auch dann kannst du ihm sagen, hier bin ich, jetzt komm doch zu mir zu Besuch. Zeig mir, was Weihnachten bedeutet. Du musst dafür nicht alles verstanden haben, nicht erst ein bestimmtes Level erreicht haben. Die Hirten hatten nichts dafür getan. Und Gott kommt zu ihnen. Mach dich auf den Weg. Vielleicht würdest du dich in die Gruppe einordnen und sagen, ich habe das ja schon verstanden. Ich weiß, um was es an Weihnachten geht. Aber ich bin müde geworden. Ich hatte mal viele Erwartungen. Es hat sich nicht erfüllt. Es geht nicht weiter. Da ist nur noch Enttäuschung. Alles, was an Begeisterung mal da war, ist verloren gegangen. Dass ich hier bin, dass ich Weihnachten feiere, ist eigentlich nur noch Teil von Tradition. Und dann sagt Gott auch dir, für dich ist der Retter geboren. Der Retter, der dich auch aus dieser Trübsal, aus dieser Müdigkeit herausholen kann, der dich neu begeistern kann. Die Kämpfe auf deiner Arbeit, in der Familie, Kämpfe mit deinen Krankheiten, mit deinen Schmerzen, mit Gedanken, Sorgen. Gott ist in diese Verwirrtheit, in diese Verworrenheit, in dieses Durcheinander, in dieses Schwere hineingekommen. Im Alltäglichen ist Gott da. Das Kind in der Krippe zeigt uns genau das. Ein Leben mit Gott ist möglich. Du darfst sein Kind sein, ganz egal, wer du bist oder was du bist, ganz egal, welche Gedanken dich bewegen. Gottes Liebe ist da für dich. Gott ist auf deiner, auf meiner, auf unserer Seite. Und mit diesem Wissen können wir das Leben ganz anders betrachten. Und der Retter verspricht, ich gebe dir meine Kraft. Ich bin mit dir unterwegs. Du musst nur die Tür dazu aufmachen. Du musst den Schritt hin zu mir gehen. Mach dich auf den Weg. Mut haben. Das kostet manchmal viel, aber er lädt dich ein. Und dann Jesus neu zu entdecken. Neu zu entdecken auch dieses Jahr in der Adventszeit an Weihnachten, denn Jesus hat auch dir was zu sagen. Und ich wünsche dir, dass du diese Erwartungshaltung in den nächsten Tagen bis hin Weihnachten vielleicht noch ganz neu entdeckst für dich. Und ganz neu daraus lebst. Ich will mich darauf einlassen, dass Gott kommen will. Ich will mich darauf einlassen, dass er mein Weihnachten dieses Jahr anders gestaltet. Ja, es ist keine Geschichte, die nur so ein gemütliches Gefühl, so ein romantisches Gefühl verschaffen will. Es ist eine Geschichte, Weihnachten, die das Potenzial zur Veränderung hat, wenn du den Kern der Geschichte an dich ranlässt, Ohren und Herzen aufmachst für Jesus. Dann, wenn Gott jetzt in der Weihnachtszeit in dein Leben spricht. Lass uns beten. Herr Jesus, und wir sind dankbar dafür, dass du mit uns redest und dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu begegnen, auf Augenhöhe, ganz nah, einer von uns. Und wir danken dir dafür, dass wir diese Botschaft davon hören können, dass wir sie lesen können und dass du durch dein Wort, durch die Bibel immer wieder neu in unser Leben sprichst und gerade auch durch die vielen verschiedenen Erinnerungsmomente, die wir jetzt auch in der Advents- und Weihnachtszeit haben können, durch Liedtexte, durch die Lichterketten, die uns was davon sagen, dass du Licht der Welt sein willst und all das viele andere, was Symbole von dir uns weitergibt. Herrn, schenk, dass wir offen sind dafür, dass unsere Herzen und unsere Ohren offen sind, dass wir nicht einfach nur so ein Traditionsprogramm abspulen, sondern in dem ganzen vollen Alltag, der jetzt da ist von Vorbereitungen und Weihnachtsfeiern und Jahresabschluss, was alles noch auf uns wartet, dass wir trotzdem diese Momente sehen, wo du da bist und dass wir hören, wo du in unser Leben sprechen willst, wo du uns einen Aspekt der Weihnachtsbotschaft ganz neu wichtig werden lässt, auch in diesem Jahr. Wir müssen nicht alles verstanden haben, wir können nicht alles begreifen, aber schenk uns, Herr, dass wir einen Punkt haben, der für uns wichtig ist in diesem Jahr und der uns in der Beziehung zu dir stärkt und auch fähig macht, aufeinander zuzugehen. Danke, dass wir diese Erinnerung von den Weihnachtsmännern haben können, dass wir wie die Hirten nicht erst besondere Vorbereitungen haben müssen, dass wir vielleicht gar nicht in der tollsten Erwartungshaltung sind, dass du dich davon nicht abhalten lässt, sondern ganz egal, wer wir sind und was wir machen und wie es uns gerade mit dir geht, dass dir es möglich ist, zu uns zu reden. Und das beten wir, Herr. Rede du zu uns. Amen.